Seelenfutter Folge 107. Von dem Mond auf dem Rücken und pathetischen Wolken. Gedichte von Dorothea Grünzweig und Max Hermann Neiße.
Und der Taube im Rauschen der Sterne lächelt, weil Hymnen im Herzen ihm sind.
Ach, mit so einem Lächeln gehen wir heute in die neue Folge vom Seelenfutter. Susanne, vielen Dank für diese Zeilen von Max Hermann Neiße. Wir freuen uns auf die neue Folge 107. Das sind Susanne Gasowski, Autorin auf Eiderstedt in Nordfriesland, und ich bin Pastor in Husum, Nordfriesland, im Capital von Nordfriesland, Friedemann Margot Mein Name. Eine schöne neue Folge. Letzte Woche haben wir Susanne Gedichte vorgestellt, die vertont wurden und auch darüber gesprochen. Das war so ein bisschen komisch, ne? War so, als wenn man Bilder erklärt, ohne sie zu sehen.
Ja, es war ein bisschen schade, dass wir es eben aus rechtlichen Gründen nicht einspielen konnten.
Genau, rechts also, oben dieser rote, also das Rot ist ja wahnsinnig, ne?
Genau, aber wir hoffen sehr, dass alle mal reingehört haben. Ja, stimmt. Es war so ein bisschen der, genau, das.
Dann erschließt es sich. Heute bleiben wir einfach beim Wort.
Mhm. Ja, wie so oft, wie so häufig.
Eigentlich ist das ja unser Heimspiel. Zwei Gedichte, ich bringe eins, du stellst eins dazu, und dann Bibelverse, die wir in so einen Resonanzraum dazu stellen. Und du hast dir ja auch wieder einen ausgesucht. Also ich bin gespannt, was dir dazu einfällt. Und dann würde ich sagen, legen wir los, oder?
Ja, unbedingt.
Was sagst du? Dorothea Grünzweig.
Ja, also ich hätte fast gesagt, eine alte Bekannte, das ist aber ein bisschen übertrieben.
Naja, ist was dran. Haben wir vor einem Jahr kennengelernt in unserer Geburtstagssendung, die wir zusammen mit Johann Hinrich Clausen gemacht haben, Kulturbeauftragter der EKD. War eine super schöne Folge 53. Du erinnerst dich auch gerne, oder?
Ja, sehr, sehr gerne.
Ich glaube, ein paar von euch zu Hause, die ihr zuhört, die da auch schon dabei waren, die werden sagen, ja, das war ein tolles Ding. Und da hat er ein Gedicht von Dorothea Grünzweig mitgebracht und sie uns bekannt gemacht, geboren 1952 in Korntal in Württemberg, eine Dichterin, Essayistin und Übersetzerin. Dazu muss ich dir gleich noch was sagen. Da gibt's nämlich noch einen Fun Fact dazu, kann ich jetzt schon.
Da gibt's ja immer wieder Fun Facts bei dir.
Die Spannung aufbauen, oder?
Jetzt, ja, unbedingt.
Du sitzt doch jetzt schon wieder wackelig auf dem Stuhl, weil jetzt kommt da wieder so eine Geschichte. Aber du erinnerst dich an.
Ich sitze eigentlich immer ein bisschen wackelig auf dem Stuhl, ja, aber egal.
Johann Hinrich Clausen hatte uns ein bisschen erzählt von Dorothea Grünzweig und ist eingegangen auf ihr Elternhaus, weißt du das noch? Ihr Vater Fritz Grünzweig ist so eine ganz imposante Persönlichkeit gewesen, war Pfarrer und in der evangelischen Brüdergemeinde Korntal geistlicher Vorsteher. Das ist, Korntal ist ein bisschen anders, aber ich glaube vom Taste durchaus mit Breglum ein bisschen vergleichbar hier in Nordfriesland, mit diesem Ort, den Christian Jensen so geprägt hat und der zu so einer ganz eigenen Frömmigkeit gefunden hat. Und das passt zu Korntal auch. Da war Fritz Grünzweig prägende Figur überhaupt im württembergischen Pietismus. Und man kann also sagen, sie ist in einem Elternhaus groß geworden als Tendenzbetrieb. Ich deute das mal so an. Und das hat sie bestimmt sehr geprägt. Jörn Hinrich hat erzählt, dass sie eine besondere Sprachsensibilität sicherlich auch aus dieser Faszination der heiligen Sprache gefunden hat, die in diesem geistlichen Milieu eben ganz, ganz stark zu Hause ist. Dorothea Grünzweig selbst hat dann Germanistik und Anglistik studiert in Tübingen und in Wales, hat geforscht in Oxford, und jetzt kommt's nämlich, Susanne, schwerpunktmäßig in Oxford geforscht zu Gerard Manley Hopkins.
Ach.
Zack.
Ha, das ist ja, allerdings, ja.
So, und Folge 105 in unserem kleinen, feinen Podcast. Sehen
ist ja witzig.
Und, Hopkins. Und da ist sie eine richtige Expertin und hat auch bemerkenswert übersetzt, wie mir Johann Hinrich Clausen jetzt gerade nochmal geschrieben hat. So, jetzt kommst du. Sie ist danach in Schottland gewesen, in Deutschland und 1800 nach Deutschland zurückgekommen und 1989 nach Finnland gezogen. Hatte erst in der deutschen Schule in Helsinki gearbeitet und seit 1998 ist sie freie Schriftstellerin und Übersetzerin in dem südfinnischen Ort Hausjärvi. 1997 ist ihr Debütgedichtband rausgekommen mit dem schönen Titel Midsommerschnitt, preisgekrönt und vergriffen. Ich versuche gerade ein antiquarisches Exemplar zu kriegen, aber das Gute ist, ich habe hier auf meinem Schreibtisch liegen ihren jüngsten Gedichtband von 2021, Plötzlich alles da. Daraus hat ja auch Johann Hinrich gelesen, ja. Damals in Folge 53. Hört euch das nochmal an, wenn ihr es nicht mitgekriegt habt. Das ist ein ganz tolles Gedicht, das mit ihrem Vater zusammenhängt und mit dieser, also mit dem, ich sag mal, geistig und geistlichen Erbe. Ganz, ganz toller Text. Dank an Johann Hinrich Clausen für diese Entdeckung und für das Brückenbauen und Dank auch an Dorothee Grünzweig, dass das Gedicht, das ich dir und euch jetzt lese, dass sie uns das freigegeben hat und gesagt hat, darüber dürfen wir heute gerne mal reden. Ich lese das jetzt.
Bitte.
Zum Beispiel Altersflecken auf dem Schnee nicht übersehen und auch des Monds gewahr werden, wenn er auf seinem runden Rücken liegt, dem Weltgeschehen willig ausgeliefert, wie ein verblüfftes, gerade geborenes Kind oder wie ein Kreis. Der zeitlupenlangsam abgesenkt wird Richtung Tiefe und vermeintlich verschwindet in ihr. Aber der Mond darf weiter leben hinter der klamm sich herrisch gebärdenden Fichten. Weiterleben darf er in einer vor unseren Augen verborgenen Welt.
Tja. Ja, das ist jedes einzelne Wort wichtig. Ich bin froh, dass ich's geschrieben vor mir sehe. Wir müssen wirklich so ein bisschen
Wir tasten uns wirklich durch.
Und ja.
Ich lese es ja gleich nochmal.
Ja, genau.
Ich glaube übrigens, ich habe mich an einer Stelle auch ganz ein bisschen verlesen.
Aber das können wir jetzt ja alles heilen.
Das wischen wir jetzt frei.
Genau, also schon der Einstieg zum Beispiel, Altersflecken auf dem Schnee nicht übersehen. Es gibt zwei Dinge, die mir dabei einfallen. Das eine ist, erinnerst du dich noch an ein Gedicht, das wir auch mal hatten, wo es darum ging, was passiert, wenn man älter wird? Und so ein bisschen in diesem Sound, diesem Gedanken bleibt das auch. Altersflecken auf dem Schnee nicht übersehen. Also das erscheint erst widersinnig, dann erinnert man sich. Ich habe ja schon Schnee schon länger nicht mehr gesehen, aber dass Schnee ja so porös werden kann, wenn er älter wird, ja. Also wenn er fast anfängt zu tauen und sich die wirklich, also dieses, der Anfang ist ja fett gedruckt, also die erste Zeile ist in Versalien groß. Das springt einen direkt an, oder?
Ja, das Schau ist hin. Sehr besonders. Das ist ja. Ein ganz starkes poetisches Bild. Und ich glaube, wir müssen am Schluss nochmal drauf kommen, weil der Text ansonsten sehr geschlossen, finde ich, sich entwickelt und fließt und dieses nicht nur in der Schreibweise ein bisschen absteht, sondern auch für mich noch ein richtiges Fragezeichen
ja.
ist, wie sich das so zueinander verhalten will. Mhm. Also ich glaube, da müssen wir am Schluss nochmal drauf
kommen. Gerne, müssen wir.
Aber das, du hast es ja schon ein bisschen beschrieben, was mit Schnee passiert, wenn der so in die Jahre kommt, also wenn seine Zeit gekommen ist. Und das ist ja auch etwas sehr Flüchtiges, also Vergänglichkeit, Altersflecken allemal, ne? Aber bei dem Schnee, da geht es eben nicht um Reifung, sondern es geht eigentlich um
so ums Verschwinden. Es ist ums Verschwinden.
Kennzeichnet von Abschiedlichkeit.
Ja.
Und also es ist nicht der Schnee, der taut, damit der Frühling wird, sondern der Schnee, der genau, der geht.
Genau, der geht. Der so ein bisschen erst Flecken bekommt, dann etwas im Matsch übergeht und dann geht. Und
das
aus diesem
wir gleich nochmal zu dem Gesamtbild
genau.
Setzen. Das starke Motiv ist ja der Mond.
Mm.
Dieses Bild, wie der auf seinem runden Rücken liegt. Und dem Weltgeschehen willig ausgeliefert ist, das finde ich ein unglaubliche Metapher. Ich sehe den Käfer eigentlich. Ein Käfer, der auf den Rücken gerollt ist und der da nicht mehr raus, also ausgeliefert ist, wenn ihn keiner anstupst. Dann kommt er nicht mehr auf die Füße.
Aber willig ausgeliefert ist. Also, ja, also der sich sozusagen fast freiwillig auf den Rücken legt. Ja?
Genau. Mhm. Aber dann geschehe ihm, was ihm geschieht.
Genau.
Wie ein verblüfftes, gerade geborenes Kind oder wie ein Greis.
Ja. Anfang und Ende. Mhm.
So stellt sich der Mond dar. Und dann passiert was Tolles. Es sind also zwei Strophen. Und das muss ich sagen, weil es sich, glaube ich, aus meinem Lesen nicht so richtig ergibt, dass es ja doch ein formal sehr klar geordnetes Gedicht in 2x4 Zeilen ist. Und wenn die zweite Strophe ansetzt, ich bin reingelegt worden, gebe ich zu. Der Zeitlupen langsam abgesenkt wird Richtung Tiefe. So, wer jetzt eigentlich? Beim ersten Lesen habe ich, also war mir eigentlich klar, das ist der Greis.
Mhm.
Oder ist es der Mond? Oder es ist eine richtige Finte, glaube ich, die.
Ja, aber es ist schon, ich finde schon, dass aber der Mond darf weiterleben hinter der Klamm.
Das klärt sich alles auf, aber der Einstieg in die zweite Strophe ist denkbar offen.
Ist es,
also
ist
auch
es.
Des Monds gewahr werden, da auf dem Rücken liegt, wie ein verblüfft gerade geborenes Kind oder wie ein Greis, der Zeitlupen langsam abgesenkt wird. So, das ist hier noch nicht klar, wer da abgesenkt wird Richtung Tiefe und das kann auch das Grab sein.
Definitiv. Also für mich ist das, also das deutet sie an. Es ist natürlich der Mond, der auf dem runden Rücken liegt, dem Weltgeschehen willig ausgeliefert. Dann die Metapher wie ein gerade geborenes Kind oder wie ein Greis abgesenkt in Richtung Tiefe. Da hatte ich sofort die Grabassoziation und die liegt natürlich auf der Hand. Wegen des Schlusses der ersten Strophe.
Genau.
Genau. Und, oder des Endes.
Aber
der Mond darf weiterleben hinter der Klamm, sich herrisch gebärdender Fichten. Mhm. Ja.
Genau. Und das, also damit ist dieses kleine Rätsel aufgelöst. Aber ich mag das. Also dieses.
Ganz sehr.
Da werde ich in dieser nächtlichen Waldszene eben auch ein bisschen in die Irre geführt, angesichts der Klamm sich herrisch gebärdender Fichte.
Ja.
Also dieser Schlucht, dieser gewaltigen Wand, die da so steht, und dahinter verschwindet der Mond.
Aber weiterleben darf er in einer vor unseren Augen verborgenen Welt.
Ja.
Er senkt sich ab, Zeitlupen langsam, finde ich auch sehr schön. Also das Langsame nochmal verlangsamt. Ja. Wie der Mond halt verschwindet oder die Sonne sich senkt, also wie dieser Moment halt passiert. Weiterleben darf in einer vor unseren Augen verborgenen Welt. Aber er ist da, immer, sicher.
So, und da sinkt es bei mir sofort los. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht. Seht ihr den Mond dort stehen? Er ist nur halb zu sehen. Mhm. Und ist doch rund und schön. So sind so manche Sachen, die wir getrost belachen. Weil unsere Augen sie nicht sehen. Und das ist das Matthias Claudius Wunder von der Mond ist aufgegangen. Und das passiert hier so kunstvoll und in con variationi, aber mit demselben Motiv. Er ist nicht mehr zu sehen, aber er ist nicht verschwunden oder nicht verstorben, nur unseren Augen entzogen. Mhm. Ach, da geht mir das Herz auf. Und ich werde Dorothea Grünzweig nochmal fragen, ob das unstatthaft ist, aber ich bin eigentlich felsenfest überzeugt, der Mond ist aufgegangen.
Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch.
Wenn nicht gesummt, aber so doch immer gespürt.
Mm, absolut. Ja, es ist ganz wunderbar. Es ist wirklich ganz wunderbar. Es ist kunstvoll gemacht. Es ist diese Versalien am Anfang. Ich finde es auch eben sehr schön gesetzt. Die Versalien am Anfang, dann der Rest klein geschrieben. Ohne Interpunktion, ja, alles geht sozusagen ineinander über.
Aber es gibt mal so eine Doppelleerzeile, die ein bisschen Abstand zeigt, also die ein bisschen nochmal…
bei dem Aber, ne? Aber bei dem da fängt es nochmal an, ne? Das meinst du, oder?
Dort oder wie ein Kreis. Mhm. Also was sonst vielleicht ein Semikolon abrücken würde, das macht eine kleine Lücke im Text. Und ansonsten fließt es alles. Und das ist ja so, die Bilder, die fließen eins ins andere und ins nächste und immer weiter bis in diese wunderbare Auflösung ganz am Schluss. So, und jetzt frage ich dich nochmal, warum zum Beispiel Altersflecken auf dem Schnee nicht übersehen?
Ich glaube, ich erkläre mir das so, darüber nachgedacht, auch weil warum schreit es mich so an? Also ich habe das Gefühl, es macht mich aufmerksam, es soll mich wach machen. Schau dahin. Es sind so Kleinigkeiten, du siehst diese Vergänglichkeit, du siehst, dass etwas verschwindet, aber eigentlich noch da ist. Und so kannst du auch so kannst du auch den Mond gewahr werden. So kannst du auch das betrachten, was dann passiert. Ich glaube, weil du musst ja bei diesen Altersflecken im Schnee, du kannst ja fast daneben stehen und zusehen, wie sie langsam größer werden und wie sich sozusagen diese Eiskristalle wieder verflüssigen und dadurch verflüchtigen. Und ich glaube, sie will einfach nur die Sinne schärfen. Das ist meine Interpretation dieser ersten Zeile.
Und also da gehe ich mit. Die Altersflecken sind ja, das könnte sein, also sie lebt in Finnland, also Schnee. Ich glaube, es hat übrigens gerade da wahnsinnig 2 Meter geschneit, habe ich gestern gehört, in Finnland. Also da ist sie natürlich Expertin und wir hier am Golfstrom nicht, aber es könnte einerseits sein, dass es die Inseln innerhalb der Schneefläche sind, die immer größer werden, oder aber auch, wenn du sagst, es so verharscht und wenn so Sand sich festsetzt auf dem verharschten Schnee, das ist auch so, wird dann nicht schöner, ne? Also der schmilzt ein bisschen an, dann setzt sich Staub fest. Das ist so meine Altersflecken-Assoziation bei dem Schnee. Und sie schärft die Sinne, sagst du, das stimmt, und sagt sie ganz genau hin, was da jetzt passiert.
Genau.
Denn der Mond, der scheint da hinter den Fichten egal zu versterben und wir wissen, das stimmt nicht. Und auch mit dem Schnee passiert eine Verwandlung. Und wenn du das jetzt hässlich findest und dann denkst, weg ist er, das guck genau hin, diese Verwandlung hat einen Sinn oder eine Schönheit, auch wenn es erstmal nicht so schön aussieht.
Genau, und auch er bleibt ja da. Also er verändert einfach nur, wie gesagt, den Zustand. Mhm. Also es ist nicht mehr dieser kristalline Schnee, sondern er wird halt Wasser. Und er ist dann einfach anders. Und das, ich glaube, das will sie ein bisschen damit andeuten. So wie der Mond verschwindet, aber vielleicht bleibt sein Licht da, vielleicht bleibt die Idee da. Dort, wo er hingeht, ist vor unseren Augen verborgen. Aber es ist natürlich dennoch real, also er bleibt dennoch existent. Und ich glaube, das ist, glaube ich, so ein bisschen die Entsprechung.
Also ein Gespür für das, was eben nicht offensichtlich und offenkundig ist, sondern was sich in der Verborgenheit nochmal neu ergibt in den Wandlungen. Und das ist dann finde ich, nicht nur sprachlich so wunderschön gelungenes, sondern eben auch das Herz tief berührendes Geschenk, dieser Text. Weil das natürlich in diesen komplett außer Fuge geratenen Zeiten mir dann auch hilft, mich auf das kleine Bild zu konzentrieren und darin die Tiefe zu sehen. Und nicht in den großen Bildern des Wahnsinns auch.
Ja, und auch zu erkennen, genau, und auch zu akzeptieren, dass sich Dinge verändern, aber deswegen nicht unbedingt verschwinden müssen. Genau. Ja, nicht unbedingt weg sein müssen. Sie verändern sich einfach. Also ich würde jetzt so ein bisschen, als du das gerade sagtest, so mit Gespür, ich habe gerade gedacht, Fräulein Dorotheas Gespür für Schnee. Ja, so ein bisschen wie Frau Smillers Gespür für Schnee, ja. Also diese, und das ist ja das Schöne. Also deswegen finde ich eigentlich den Anfang so schön. Und wenn man dann auch noch weiß, dass sie in Finnland lebt. Also die Gewissheit darum, dass dass Schnee eine Manifestation ist von etwas, was immer da ist, weil es entweder als Regen niederkommt oder als Feuchtigkeit in der Luft ist. Oder das finde ich so schön da. Das finde ich so schön daran. Und ich glaube, dass sie diese Klammer auch, wenn man ganz fein hinschaut, eben auch zu diesem Verschwinden des Mondes bringen will.
Ja, also mindestens uns.
Und da schließt es sich so, ja.
Und was die Künstlerin da hineingelegt hat, ich vermute, sie hört jetzt hier auch ganz interessiert zu und sagt, ach was.
Das glaube ich auch. Ja, ja. Ach ja.
Welches Bibelwort stellst du uns?
Ja, das ist da. Das, ich fand das ja gar nicht so leicht. Und dann habe ich gedacht, ich fange einfach mal ganz am Anfang an. Ja, im ersten Kapitel Johannes. Am Anfang war das Wort und dann kommt Vers 3. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Also ich fand das so schön. Das ist für mich so ein bisschen diese Entsprechung, alles wird anders, aber doch gleich. Alles hat den gleichen Grundstoff. Mhm. Ja. Und der verschwindet nicht, der verändert sich einfach. Das fand ich, war für mich die Entsprechung.
Ist toll. Dazu. Also, dieser Johannesprolog, Anfang Johannesprolog, ist ja ein nicht nur so bekanntes, sondern eben auch ein völlig geheimnisvolles Stückchen. Und ja, vielleicht könnte ich sagen, dass, also hier wird die Essenz beschrieben.
Für mich schon.
Wir sehen Existenzformen hier und da, aber die Essenz, die klingt hier an.
Genau.
Das, wo alles herkommt und ja, dann auch wieder hin
genau.
soll.
Ja.
Danke.
Gern. Und dann noch einmal Fräulein
Grünzweig.
Genau, Frau Grünzweigs Schnee.
Zum Beispiel Altersflecken auf dem Schnee nicht übersehen. Und auch des Monds gewahr werden, wenn er auf seinem runden Rücken liegt, dem Weltgeschehen willig ausgeliefert. wie ein verblüfftes, gerade geborenes Kind oder wie ein Greis. Der Zeitlupen langsam abgesenkt wird Richtung Tiefe und vermeintlich verschwindet in ihr. Aber der Mond darf weiter leben hinter der Klamm sich herrisch gebärdender Fichten. Weiterleben darf er in einer vor unseren Augen verborgenen Welt.
Herrlich. Wirklich herrlich.
So, jetzt du.
Ja, jetzt ich. Jetzt ich. Dann das Mondmotiv klar gesetzt für mich. Und dann bin ich fündig geworden bei einem Mann, den ich nicht kannte, den ich jetzt kennenlernen durfte und gedacht habe, wieso haben wir ihn eigentlich noch nicht gehabt? Ich sage gleich zu Anfang, das ist der beste Freund von Ringelnatz. Und Max Hermann, Neiße, Max Hermann heißt er eigentlich ursprünglich, ist 1886 in Neiße in Schlesien geboren, 1941 in London gestorben. Und das ist ein so wir haben ja viel 19. Jahrhundert, weil wir ja immer aufpassen müssen mit 70 Jahren und so weiter. Aber ich finde, das Gedicht, das ich gefunden habe, passt wunderbar zu dem Grünspan-Gedicht. Und ihn kennenzulernen ist höchste Zeit. Er hat sehr früh angefangen zu schreiben, ich weiß nicht, ob er darunter gelitten hat, aber er ist kleinwüchsig gewesen. Also er litt unter dieser Kleinwüchsigkeitskrankheit, ist als Sohn eines Gastwirts Max Hermann auf die Welt gekommen. Und man kann sich schon vorstellen, dass das keine...
Bin ich jetzt blöd, aber irgendwie hat es dann ja auch eine Verwandtschaft zu Ringelnatz.
Natürlich, genau.
Mit seinem Äußeren gehänselt wurde.
Da bin ich mir ganz sicher. Also die haben sich schon gesucht und gefunden. Möglicherweise über ihr Aussehen. Also er thematisiert es nicht so stark, aber man kann sich natürlich vorstellen, was das bedeutet, irgendwie Ende des 19. Jahrhunderts. Er hat ganz früh angefangen zu schreiben, hatte großes schriftstellerisches Talent schon in der Schulzeit. Hat schon da Gedichte und Theaterstücke geschrieben, hat dann Literatur- und Kunstgeschichte in Breslau und München studiert, allerdings nicht abgeschlossen, auch da möglicherweise wieder eine Entsprechung zu dem etwas unsteten Ringelnatz, und wollte dann als Schriftsteller leben, ist dann zurück in seine Heimatstadt, hat natürlich nebenbei in der Gastwirtschaft seines Vaters ausgeholfen, weil von der freien Schriftstellerei kann man ja, also zumindest nicht, wenn man nicht ein dickes Portemonnaie des adligen Papas im Hintergrund hat, nicht unbedingt leben. Und dann hat er angefangen, seine Gedichte in Zeitschriften zu veröffentlichen und wurde immer bekannter, so ab Anfang des 20. Jahrhunderts, so um 1911 herum, und hat dann 14 seinen ersten großen Gedichtband »Sie und die Stadt« veröffentlicht und hat 10 Jahre später, 1924, den Eichendorff-Preis erhalten und war damit etabliert. Hat dann auch, anders als viele andere, leidenschaftlich gegen den Ersten Weltkrieg protestiert, auch weil er so furchtbares Leid über seine Eltern gebracht hat. Sein Vater ist 1916 gestorben, seine Mutter hat daraufhin 1917 Selbstmord begangen. Er ist nach Berlin gezogen, Max Hermann hat dann sozusagen seine Heimatstadt in Schlesien als Doppelnamen geführt, hat dann den Namen Neiße angenommen, Max Hermann Neiße, und hat da Kontakt bekommen zu sozialistischen und anarchistischen Kreisen, unter anderem eben auch zu Ringelnatz. 1920 ist dann ein ganz großer autobiografischer Roman erschienen. Und danach ist er dann mit Texten auch in Berliner Kabarets aufgetreten. Hat Bekanntschaft gemacht, unter anderem auch mit Claire Waldorf und Alfred Polgar. Also auch wieder so eine große, ein großer Kreis. Und war einer der bekanntesten Literaten dann der Weimarer Republik und war natürlich auffällig sicher durch seine Gestalt alleine schon und gehört damit zu den meistgemalten Schriftstellern seiner Zeit. Otto Dix hat ihn porträtiert und George Groß. Am Anfang hat er als Expressionist begonnen und hat dann so lange peu à peu die neue Sachlichkeit auch für sich entdeckt, die ja in der Weimarer Republik ganz en vogue war. 1927, kurz nachdem er den Eichendorff-Preis erhalten hat, hat er sogar den Gerhard-Hauptmann-Preis gewonnen. Aufkommender Nationalsozialismus, wie bei so vielen, da hat seine Karriere dann ein Ende gefunden, ist dann mit seiner Frau über die Schweiz und die Niederlande nach Großbritannien geflohen, ist ausgebürgert worden, hat in England als Exilschriftsteller nicht mehr wirklich Fuß gefasst, wie so viele. Ich meine, Deutsch war seine Sprache. Er hat dann aus England heraus noch ein bisschen was veröffentlicht. Aber hat nie wirklich wieder an den alten Erfolg anknüpfen kommen und hat dann sein Exil-Elend einmal in vielen Gedichten sozusagen ausgedrückt. Mit 55 ist er dann in London am Herzinfarkt gestorben. In Vergessenheit geraten, muss man sagen, und erst ganz langsam wiederentdeckt. Ich habe ihn jetzt erst durch sein Mondgedicht wiederentdeckt, Lob des Mondes, dass er übrigens Else Lasker Schüler gewidmet hat. Mhm. Muss er vielleicht auch nochmal sagen. Auch eine alte Bekannte bei uns. Und das Gedicht geht so. Mitternacht ladet zu Gast die Gelähmten, hat für die Blinden Früchte und Wein, die sich des Leids vor der Sonne schämten, hüllt sie behutsam in Mondenschein. Fiebernde kühlt die Milch ihre Sterne, stotternde singen mit ihrem Wind. Aus dem Geröll der verfallenen Zisterne liebt die Verlorene ihr aussätzig Kind. Bucklige, die sich mit Eifersucht grämen, finden den Sesam Götter zu sein. Die sich des Leids vor der Sonne schämten, gehen durch den Mond in den Himmel hinein. Und der Taube im Rauschen der Sterne lächelt, weil Hymnen im Herz ihm sind. Aus dem Geröll der verfallenen Zisterne blieb die Verlorene ihr aussätzig Kind. Dass aus den blutenden Wachtfeuerbächen eine Hand seine Wunden berührt. Stummgeborene glühen von Gesprächen in das Pathos der Wolken entführt. Flüchtige Schwalbe, die Hand des Gelähmten, Blick des Blinden im spiegelnden Wein, die sich des Leids vor der Sonne schämten, gehen durch den Mond in den Himmel hinein. Max Hermann Neisse.
Lob des Monds. Hm. Das ist ein ganz anderes Mondlied, oder?
Ja, ganz anders, ja. Ganz anders, aber ich finde, nimmt zumindest dieses Licht mit und es ist natürlich eine ganz andere Nuance, ja.
Ja, das ist also, ich habe jetzt nochmal Dorothea Grünzweigs Mond vor Augen, der auf seinem runden Rücken liegt, willig aber hilflos und dann verschwindet. Und hier ist der Mond eine Verheißung, also da
Erlösung,
ja. Da ist Verwandlung zum Großartigen. Also das ist eine sehr magische und sehr vertrauensstärkende Figur, der Mond hier.
Genau.
Ganz, ganz stark.
Genau, etwas Erlösendes, etwas, was alles gleich und, nein, nicht gleich, aber was alles schön macht, in ein ganz anderes, sagen wir mal so, was alles in ein ganz anderes Licht taucht. Vielleicht, ja. Es geht gar nicht um Schönheit, es geht einfach darum, es anders wahrzunehmen. Und das ist für mich vielleicht so ein wenig die Entsprechung zu Dorothea Grünzweig mit ihrem allerersten Vers oder mit diesen Versalien, zum Beispiel Altersflecken auf dem Schnee nicht übersehen. Man kann es anders wahrnehmen. Ja, und da, in diesem Gedicht hilft der Mond, Dinge, die einem vielleicht in dem gleißenden Licht der Sonne als ein wenig befremdlich, sag ich mal, erscheinen, zu sich zu lassen. Also einfach mal anzunehmen, ja, hinzuschauen und nicht wegzugucken.
Ja, das ist so. Mhm. Und also ich höre das Gedicht, ich habe es ja vorher lesen dürfen, weil du mir das geschickt hast. Ich höre es vor dem Hintergrund dieser Lebensgeschichte natürlich nochmal ganz anders, ja. Weil es ja eine einzige Aufzählung von körperlichen und seelischen Handicaps ist,
ja.
Die ihre ganze Schwere und ihre Beschränkung alle verlieren und verwandelt werden. Stotternde singen mit ihrem Wind, also mit dem Wind der Sterne, Bucklige, die sich mit Eifersucht grämten, finden den Sesam Götter zu sein. Also alle diese, sagen wir mal, gebeugten Figuren richten sich auf und kriegen eine Würde und eine Schönheit in dieser Verwandlung. Und das ist ja vor dem Hintergrund seiner Lebensgeschichte, also Krüppel hat man die Leute genannt, ne? Um 1900. Also dieser körperlichen Einschränkung, die wirklich zur Ausgrenzung geführt hat und wo kein sozialdiakonisches System aufgefangen und integriert hat, sondern da warst du eben gezeichnet. Punkt. Aus diesem Leben herausgeschrieben ist es ja nochmal. Hat es nochmal so eine ganz andere Würde.
Ja, und ich finde, es gibt ja zwei Verse, die sich, oder eigentlich vier, die sich wiederholen. Einmal aus dem Geröll der verfallenen Zisterne liebt die Verlorene ihr aussätzig Kind. Das finde ich ist auch ein ganz stark, also das ist fast aus dem Zusammenhang gerissen eigentlich, weil die beiden Verse davor gar nicht so viel damit zu tun haben. Wiederholt sich, genau.
Was ganz ungewöhnlich
ist. Was finde ich auch, ich auch sehr ungewöhnlich.
Copy and paste, da hat ja jemand nicht aufgepasst, aber no, so ist es hier. Ne?
Es ist wirklich diese Frage, ja, wann nimmst du mich denn an? Wann denn? Wann ist denn der Moment, wo du hinschaust und wo du dich mir wirklich öffnest? Und das ist möglicherweise der Moment, wo es nicht mehr wichtig ist, wie ich aussehe, ja, sondern wer ich bin. Und das finde ich auch so wunderbar an den letzten beiden, also an diesen Versen, die sich auch nochmal wiederholen. Und da ist auch für mich der Link zu Dorothea Grünzweig, die sich des Leids vor der Sonne schämten, gehen durch den Mond in den Himmel hinein. Der in der Klamm untergeht, sich herrisch gebärdender Fichten, weiterlebt in einer vor unseren Augen verborgenen Welt, hilft denen, die sich ihres Leids vor der Sonne schämten, auch in eine andere Welt hineintreten zu können, in der sie einfach sind, was sie sind und nicht das sind, was sie scheinen oder wie sie aussehen. Es geht nicht mehr um die Hülle. Und das finde ich so groß. Und das sind, ich glaube, das wird er betonen damit, mit diesen Zeilen,
absolut,
diesen Versen.
Absolut. Ja, ja, und also das ist literarisch, finde ich, sehr, sehr bemerkenswert, diese Verdoppelungen, die sich aber nicht rhythmisch ergeben, also als ein Cantus Firmus oder irgendwie ein Refrain, der immer wieder kommt, sondern ist schon ein bisschen überraschend, dass sich zweimal zwei Zeilen doppeln und dann noch in den Schluss hinein. Und ich glaube auch, das sind magische Momente. Also, dass der Mond den Himmel eröffnet und dass die verlorene Mutter ihr aussätziges Kind annimmt.
Ja.
Das sind, und das ist natürlich auch, dass der Himmel sich öffnet.
Genau.
Sozusagen, in der Liebe durch die Mutter.
In diesem Angenommenwerden, in diesem nicht mehr auf das reduziert werden, was so offensichtlich nicht gut, nicht perfekt ist oder nicht gut ist, ja, was anders ist als die Norm. Das finde ich auch. Natürlich hat das jetzt mal auf dem Hintergrund seiner Biografie bekommt das anders, alles natürlich nochmal eine andere Bedeutung. Aber egal, ob man jetzt weiß, wie er aussah oder auch nicht. Es trägt immer. Und es macht so deutlich, worauf wir eigentlich gucken, wenn wir unter diesem gleißenden Licht der Sonne stehen, also wenn das Licht an ist, wohin gucken wir da? Was nehmen wir eigentlich wahr? Und was nehmen wir wahr, wenn das Licht weg ist? Ja, und wenn Raum bleibt für ganz andere Dinge.
Ja, schön.
Ja.
Ja. Und in diesem Mitternachtsmond geschieht so eine unglaubliche Verwandlung. Und die habe ich in einen Bibelvers gelegt.
Ja, genau.
Susanne. Und zwar aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 7, Vers 22. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf, Armen wird das Evangelium gepredigt. Ganz großartige Szene, die Jünger von Johannes kommen zu Jesus und sagen, wer bist du eigentlich, wie sollen wir dich verstehen? Und er sagt diese Worte und damals ist alles gesagt, was jetzt an Zeitenwende, an heiliger Zeit, an Kairos, an Neuanfang da ist. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein. Mhm. Taube hören, Tote stehen auf, arm wird das Evangelium gepredigt. Und es kommt mir vor, als hätte Max Hermann Neisse Zeilen in seine Zeit gelegt. Und das passiert in dem Mitternachtsmond. Eins wie das andere, ein Wunder nach dem anderen, wie Menschen, die in sich gekrümmt oder von einem Schicksal geschlagen sind, aufrichten und schön werden.
Weil sie angenommen werden, genau.
Das ist der Himmel.
Ja.
So, und das ist das Evangelium, das die Menschen in Jesus erlebt haben, wenn sie ihm begegnet sind. Dann sind sie genau so aufgerichtet worden.
Wunderbar. Dann lese ich noch einmal Lob des Mondes dazu.
Ja.
Wunderbar. Mitternacht ladet zu Gast die Gelähmten, hat für die Blinden Früchte und Wein. Die sich des Leids vor der Sonne schämten, hüllt sie behutsam in Mondenschein. Fiebernde kühlt die Milch ihrer Sterne, Stotternde singen mit ihrem Wind. Aus dem Geröll der verfallenen Zisterne liebt die Verlorene ihr aussätzig Kind. Bucklige, die sich mit Eifersucht grämten, finden den Sesam Götter zu sein. Die sich des Leids vor der Sonne schämten, gehen durch den Mond in den Himmel hinein. Und der Taube im Rauschen der Sterne lächelt, weil Hymnen im Herzen ihm sind. Aus dem Geröll der verfallenen Zisterne liebt die Verlorene ihr aussätzig Kind. Dass aus den blutenden Wachtfeuerbächen eine Hand seine Wunden berührt. Stummgeborene glühen von Gesprächen, in das Pathos der Wolken entführt. Flüchtige Schwalbe, die Hand des Gelähmten, Blick des Blinden im spiegelnden Wein. Die sich des Leids vor der Sonne schämten, gehen durch den Mond in den Himmel hinein. Was für ein schönes Gedicht, wunderbar.
Lob des Mondes, es ist wirklich ein Geschenk und wir könnten noch an jeder Zeile.
Wir werden immer länger eigentlich jetzt. Wir müssen mal wieder ein bisschen kürzer werden. Wir verquatschen uns im Moment. Ja, sorry. Ihr müsst uns jetzt immer eine Dreiviertelstunde.
Wir werden wieder bündiger. Aber was soll uns passieren, wenn wir zwei so wundervolle Texte,
finde ich auch,
geschenkt bekommen und euch davon erzählen dürft. So, schreibt uns, wenn es euch ein bisschen zu episch wird, könnt ihr uns das auch schreiben. Sagt, fasst euch doch mal kurz oder nehmt einfach wieder Haikus, die sind ja auch schnell vorbei. Uns hat aber wahnsinnig Spaß gemacht,
ja, großen,
mit Dorothea Grünzweig und Max Hermann Neiße. Und wenn ihr uns Reaktionen schreiben wollt, dann auf, na Susanne?
seelenfutter@kirche-husum.de, vergesse ich nicht. Vergesse ich nie mehr.
Exactement. Und ich freue mich auf die nächste Folge 108. Das ist in einer Woche.
Ich freue mich auch sehr. Bis bald. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.